muss noch mal ganz kurz was zu meiner Heimat sagen. Landschaftlich sehr schön und den Blick auf gestern Abend, 40 Kilometer südöstlich von Dortmund. Mehr sage ich nicht, aber Vizemeister ist auch was Schönes. Als Predigttext habe ich das Evangelium zum heutigen Sonntag, dem ersten Sonntag nach dem Trinitatisfest, gewählt. Es ist einer der bekanntesten Texte der Bibel und auch einer meiner Lieblingstexte, das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, sogenanntes deshalb, weil verschiedene andere Titel treffender sein könnten, wie etwa Gleichnis von den beiden Söhnen, Gleichnis von den beiden unterschiedlichen Söhnen, Gleichnis von den verlorenen Söhnen oder das Gleichnis von der Liebe des Vaters oder etwas plakativer, dabei sein ist alles. Aber die gewohnte Bezeichnung hat, abgesehen von der größeren Bekanntheit, den Vorteil, dass im ganzen Gleichnis der jüngere Sohn immer präsent bleibt, also auch in dem Gespräch des älteren Bruders mit seinem Vater im zweiten Teil. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist wirklich ein sehr zentraler Text. Im Neuen Testament gibt es noch ein weiteres Gütesiegel. Nicht alle Texte der Evangelien stammen von Jesus selbst, sondern teilweise von den ersten Christen. Die heutige Forschung ist sich aber darin einig, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr wahrscheinlich auf Jesus selbst zurückgeht. Dieser Text ist ein Gleichnis. Es gibt, wie jeder von euch weiß, viele Gleichnisse in den vier Evangelien des Neuen Testamentes. Dieses Gleichnis ist nur bei Lukas überliefert. Man sagt in solchen Fällen, dass es zum Sondergut des Lukas gehört. Bei jedem Gleichnis sind zwei Ebenen zu unterscheiden, eine Bildebene und eine Sachebene. Innerhalb des Gleichnisses befinden wir uns immer auf einer anschaulichen Bildebene. Ein Gleichnis ist also eine Art von Erzähltext, bei dem auf einer Bildebene etwas in der Sachebene außerhalb des Gleichnisses anschaulich ausgedrückt werden soll. Gleichnisse sind aber auch ein wichtiges Formelement in den Evangelien des Neuen Testamentes. Sie sind nicht die Fiktion, die Erfindung der Evangelisten, sondern viele gehen auf Jesus selbst zurück. Es gibt kurze Gleichnisse, wie etwa das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis von dem Schaf, das sich verirrt hat, und das Gleichnis von der Drachme, die eine Witwe verloren hat und dann wiederfindet. Und die beiden letzteren gehen dem Gleichnis vom verlorenen Sohn im Kapitel 15 bei Lukas unmittelbar voraus. Außerdem gibt es relativ lange Gleichnisse, wie dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Unser Gleichnis ist eine ausdrückliche Erzählung, die in der Alltagswelt Jesus spielt und so stattgefunden haben könnte. Sie versucht, einen wichtigen Gedanken des christlichen Glaubens zu verdeutlichen. Im Zusammenhang mit dem ganzen Kapitel ist dieses Gleichnis wohl der Versuch, die große Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen, die auch gescheiterten Menschen von der Art des jüngeren Sohns vorbehaltlos annimmt und Chancen zu einem neuen Leben eröffnet und dieses Verhalten mit der Liebe Gottes begründet. Das Gleichnis steht bei Lukas im Zusammenhang der Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich darüber aufregen, dass Jesus in seine Gemeinschaft auch die Zolleinnehmer und diejenigen, die einen schlechten Ruf hatten, aufnahm. In Vers 2 von Kapitel 15 heißt es nach der Einheitsübersetzung: Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Eine wichtige Frage in Verbindung mit der Auslegung dieses Gleichnisses lautet, wer sind die drei Hauptpersonen, der Vater, der Jüngere und der ältere Sohn? Ich selbst habe lange Zeit angenommen, man darf diese Personen gar nicht so näher betrachten und deuten, weil dies eine falsche, im Fachjargon, eine falsche Allegorisierung, das heißt eine Punkt-für-Punkt-Auflösung des Gleichnisses wäre, während ein normales Gleichnis nur einen springenden Punkt hat, das Tertium Comparationis ist, das vergleichbare Dritte. Dieses vergleichbare Dritte ist hier die große Liebe oder die große überschäumende Freude über den heimgekehrten Sohn. Heute denke ich aber etwas anders und würde die Frage nach den drei Personen sehr wohl für legitim halten. Nun zuerst eine wiederinterpretierende Wiedergabe dieses Gleichnisses. Im Mittelpunkt steht ein Vater, der zwei Söhne hat. Er ist offenbar sehr vermögend, denn er besitzt einen Gutshof, auf dem viele Tagelöhnerinnen und Tagelöhner arbeiten. Beide Söhne werden diesen Gutshof eines Tages erben. Und zwar der ältere Sohn zwei Drittel, weil er ja noch die Eltern mitversorgen muss oder den Vater. Die Mutter scheint schon gestorben zu sein. Der jüngere ein Drittel. Der jüngere Sohn will aber nun schon zu Lebzeiten sein Erbe bekommen. Ein Ausleger hat sich darüber wahnsinnig aufgeregt und gemeint, dass diese Bitte unerhört sei und der jüngere Sohn damit praktisch seinen Vater für tot erkläre. Das ist aber nicht ganz richtig und zu modern gedacht, denn solche vorzeitigen Erbschaften in Form von Schenkungen waren, wie wir antiken Quellentexten entnehmen können, durchaus möglich, wenn sie auch nicht an der Tagesordnung waren. Wir erfahren nicht die Gründe, warum der jüngere Sohn ausbezahlt werden will. Hier können wir nur Vermutungen anstellen. Fühlte er sich nicht wohl, weil der Vater ihn andauernd nervte mit Fragen wie, was willst du denn einmal werden? Wie heißt deine Freundin? Oder hast du am Ende noch immer keine Freundin? Oder andere Fragen wie, kommst du mit deinem älteren Bruder nicht aus? Macht dir die Arbeit überhaupt keine Freude? Es könnte aber auch sein, dass der jüngere Sohn einfach einmal etwas erleben will, solange er noch jung ist. Im Gleichnis spielt die Antwort auf diese Frage offenbar keine große Rolle. Als der Sohn um die Auszahlung seines Erbteils bittet, stellt der Vater auch keine lästigen Rückfragen, wie etwa, hast du dir das auch gut überlegt? Warum willst du jetzt schon dein Erbe, wo es doch im Augenblick gar nicht günstig ist? Stattdessen gibt er ihm seinen Erbteil. Er akzeptiert damit ja auch, dass er einen der beiden Söhne möglicherweise für lange Zeit nicht mehr sieht, vielleicht sieht er ihn nie wieder. Er lässt ihn aber gehen und lässt ihm damit auch die volle Freiheit. Und schon nach wenigen Tagen bricht der jüngere Sohn in ein fernes Land auf. Er geht weit von seiner Heimat weg. Ob er sogar in ein Land in Übersee geht, wie manche Ausleger annehmen, halte ich jedoch für übertrieben. Offenbar will er aber ganz weit weg von seiner Heimat. Er hat wirklich seine Heimat satt. Das ist übrigens gar nicht leicht. Ich habe das selbst zu Anfang meines Studiums unfreiwillig erlebt. Ich hatte mir gerade einen Freundeskreis aufgebaut, zum Beispiel lauter nette Jungen und Mädchen, mit denen ich einmal mich wöchentlich traf, um alle 4 Wochen einen Jugendgottesdienst vorzubereiten. Und diesen Freundeskreis konnte ich, als ich ins Studium nach Bielefeld ging, also etwa 150 Kilometer nordöstlich von meinem Wohnort bei Lüdenscheid im Sauerland, und als ich nicht mehr zu Hause wohnen konnte, nicht mehr an dem Dienstagabend wiedersehen, wenn wir uns wöchentlich trafen. Bin dann natürlich anfangs fast jedes Wochenende nach Hause gefahren, später aber, als ich mich in meiner neuen Umgebung einzugewöhnen begann, wurde es weniger. So schön wie das Neue des Studiums auch war, das Theologiestudium, die Kirchengeschichte, das Hebräisch und vieles andere, ich fühlte mich im ersten Semester sehr einsam. Das dauerte so lange, zumal ich zuerst ganz im Norden, im Stadtteil von Jöllenbeck, von Bielefeld, eine Stadt, die es ja angeblich nach meinen Schülern gar nicht gibt, also am anderen Ende dort, bis ich neue Leute kennenlernte, und das geschah streng genommen erst ein Jahr später, als ich in meinem damaligen Griechischkurs einige nette Studierende kennenlernte. Zurück zur Geschichte. Da der jüngere Sohn viel Geld hat und auf großem Fuß lebt, scheint er schnell neue Freunde zu haben. Ob darunter auch Prostituierte sind, wie sein älterer Bruder später böswillig behauptet, um sich darüber zu beschweren, und wie dies auch der expressionistische Maler Max Beckmann annahm, der 1949 ein Bild malte, in dem der jüngere Sohn inmitten von Huren gezeigt wird, muss nicht unbedingt stimmen und kann eine böswillige Übertreibung sein. Erwähnt wird das jedenfalls vom Erzähler nicht. Eines Tages aber ist das viele Geld ausgegeben. Man muss sich dabei auch klar machen, dass der jüngere Sohn offenbar vorher nicht gelernt hatte, mit dem Geld sinnvoll zu wirtschaften. Ich sehe das bei meinem Sohn inzwischen, der auch Probleme hat. Im Griechischen steht hier jedenfalls das Verb dapanan. Dieses Verb bedeutet ausgeben und das hat die Nebenbedeutung des Verschwendens. Es kommt aber, wie ein Ausleger richtig bemerkt, Unglück selten allein. Plötzlich kommt eine große Hungersnot über jenes Land, in dem der jüngere Sohn lebt, die wohl durch wirtschaftliche Engpässe oder Missernten ausgelöst wird. Der jüngere Sohn hat nun nichts mehr zu essen, kann sich auch nichts kaufen, weil die Lebensmittel offenbar sehr teuer geworden sind und er ja kein Geld mehr hat, denn er hat ja alles mit beiden Händen ausgegeben. Solche Hungersnöte kamen in der Antike immer wieder vor. Wir kennen eine solche Hungersnot ja auch von den 7 mageren Jahren in Ägypten, vor denen Josef den Pharao gewarnt hatte. Der jüngere Sohn fängt an, Not zu leiden. Hystereistai steht im Griechischen, das Mangelleiden, Entbehren bedeutet. Was tut der Sohn daraufhin? Er geht hin und hängt sich an einen Bürger des Landes. Hier steht mit dem Verb sich an jemanden hängen, an jemanden anschließen, kolastai, das gleiche Verb, das in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in Genesis 2 für den Auszug des Mannes aus dem Elternhaus nach der Heirat mit dem Ziel steht, mit einer Frau zusammenzuleben. Henneken tutu katalepsai anthropos ton patera autu, kai ten metera autu, kai proskoletesetai, prosten gunaika autu, kai esontai hoidur eis saka mian. Alles verstanden? Wahrscheinlich. Also Übersetzung, daher wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, da steht im Griechischen proskoletesetai, das Verb kolastai, und sie werden ein Fleisch sein. Offenbar wollte der Erzähler deutlich machen, so tief ist der Sohn gesunken, dass er nun diesen Job zum Lebensstil erheben muss und mit Schweinen statt mit einer Frau zusammenleben und diese unreinen Tiere hüten muss. Das ist für uns keine besonders gute Beschäftigung, Schweine zu hüten, erst recht nicht für einen Juden, für den die Schweine als unreine Tiere galten, offenbar wegen ihres Verhaltens, sich im Dreck zu suhlen, um sich vor Sonnenbrand und vor Ungeziefer zu schützen. Was Schweine für uns in der modernen Industriegesellschaft bedeuten, das habe ich um die Osterzeit in einer Radiomeldung gehört, als gesagt wurde, dass etwas Positives, was man in den Nachrichten ja auch nicht immer hat, 30%, mehr als 30% würden ökologisch gehalten im Rahmen der Ziegen. Haben wir, glaube ich, auch ein Foto, wo man das mal kurz zeigen kann. Ja, die werden ja ganz gut gehalten auf der Wiese. Das andere Foto zeige ich lieber gar nicht. Von den Schweinen. Ja, die negative Meldung, die gleichzeitig mitkam, war, nur 1% der Schweine werden ökologisch gehalten. Die anderen, also KZ-hafte Zustände, kein Tageslicht, sehr eng zusammen. Wenn ein Schwein umfällt, wird es totgetreten und Ähnliches. Das zeigt, wie wenig diese Tiere heute bei uns gelten. Umgekehrt ist eine, das habe ich auch vor kurzem gehört, in den Nachrichten, eine sogenannte Xenotransplantation, das heißt eine Übertragung von Organen zwischen Mensch und Tier, nur bei dieser Tierart möglich, weil der Stoffwechsel dem des Menschen ähnelt. So starb kürzlich am 12.05. in den USA ein Patient, der 3 Wochen mit einer Schweineniere gelebt hatte. Es ist noch in den Anfängen, wenn das aber weiterkommt, wird das immer wichtiger werden. Mein Onkel, der einen Bauernhof erworben hatte, hielt einmal ein Schwein, das Jolante hieß. Das war uns im Laufe der Zeit sehr ans Herz gewachsen in seinem Gehege, wo wir immer, wenn wir zu Besuch kamen, von oben den rauen Rücken des zahmen Tiers streicheln konnten. Es reagierte dann mit einem zufriedenen Grunzen. Der jüngere Sohn muss also Tiere hüten, nicht Schafe oder Rinder, sondern Schweine, die für jeden Juden und für Muslime noch heute als unrein gelten. Die wirkliche Begründung ist eine andere, die ich mir habe sagen lassen. Schweinefleisch verdirbt am ehesten, wenn es wie früher, als es noch keine Kühltruhen gab, nicht kühl gelagert werden kann. Ja, sein Genuss würde dann sogar lebensgefährlich. Diese Ahnung und Erfahrung war im alten Israel vorhanden und offenbar auch bei den Muslimen. Mit der Rede von der Unreinheit dieser Tiere wurde sie nachträglich religiös begründet. Es gibt 2 Stellen im Levitikus, 3. Buch Mose, und im Deuteronomium, im 5. Buch Mose, wo allerdings mit den Paarhufern argumentiert wird, nicht natürlich mit dieser medizinischen oder hygienischen Begründung. Also damit nichts passierte mit diesem Fleisch. Tiefer ins Elend kann er nicht sinken, schrieb der Gleichnisexperte Adolf Jülicher. Das Hüten dieser unreinen Tiere trifft also den jüngeren Sohn hart. Und nicht genug damit, er leidet ja selbst dabei großen Hunger und würde am liebsten das Futter der Schweine mitessen. Luther übersetzt Treber, aber keiner gibt ihm etwas davon. Nun geschieht etwas sehr Wichtiges, eine erste Wendung in diesem Gleichnis. Der jüngere Sohn kommt zur Vernunft, wie man heute sagen könnte. Das heißt, er denkt über seine eigene Situation nach. Die Formulierung im Griechischen heißt Eisherton Ältestei, kommt auch in anderen Schriften vor, bei Philosophen zum Beispiel. Anstatt sich aber in Selbstmitleid zu ergehen, macht sich der jüngere Sohn klar, mein Vater hat ja viele Tagelöhnerinnen und Tagelöhner und denen geht es viel besser als mir jetzt. Ich will zurückkehren, vielleicht werden mich die Leute auslachen, aber das ist mir jetzt egal, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich will zu meinem Vater hingehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe einen großen Fehler gemacht, nicht nur vor dir, sondern auch vor dem Himmel. Der Himmel ist dabei eine Umschreibung für Gott, dessen Namen der fromme Judia nach dem zweiten Gebot nicht unnütz zu führen versucht. Kommt bei Matthäus noch häufiger vor. Himmel statt Gott. Ich habe den Wert, natürlich nicht der kosmische Himmel, sondern der religiöse Himmel, ich habe den Wert, dein Sohn zu heißen, sagt sich jetzt der jüngere Sohn, zu sein verwirkt. Mach mich deshalb zu einem deiner Tagelöhner. Dazu gehört sehr viel. Nicht nur zu sagen, ich habe falsch gehandelt, also einen gewaltigen Fehler einzugestehen und dies offen auszusprechen, sondern dann auch noch eine Arbeit zu tun wie ein Tagelöhner. Wir wissen heute, wie wenig etwa Politiker bereit sind, Fehler zuzugeben. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es uns nicht selbst oft auch so. Der jüngere Sohn will also die Konsequenzen seines Fehlverhaltens volltragen und von einem reichen Leutesohn zu einem armen Schlucker werden, einem Tagelöhner. Solche Tagelöhner waren Leute, die nur einen Tag beschäftigt waren und abends dann den Lohn für diesen einen Tag ausbezahlt bekamen. Das gibt es ja auch heute noch. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, der in der Südtiroler Großstadt Bozen spielte, wo solche italienischen Tagelöhner im Herbst für die Weinlese eingestellt werden. Wir kennen sie ja aus dem nur bei Matthäus überlieferten Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo die Langzeitarbeiter, die den ganzen Tag von frühmorgens 6 Uhr bis abends um 6 gearbeitet haben, sich darüber aufregen, dass die Kurzarbeiter, die nur eine einzige Stunde gearbeitet haben, genauso viel Lohn bekommen wie sie. Der jüngere Sohn macht sich also auf den Weg und wird, als er noch weit entfernt ist, von seinem Vater schon gesehen. Offenbar hat ihm das jemand mitgeteilt, denn der Vater wird kaum immer Ausschau gehalten haben. Nun passiert das zweite Überraschende. Der Vater bekommt so großes Mitleid mit seinem Sohn, dass er nicht warten kann, bis der kommt, sondern, und das ist für einen nicht mehr ganz jungen Orientalen ganz ungewöhnlich, er läuft ihm entgegen. So groß ist offenbar sein Mitleid, so groß ist seine Liebe zu seinem Sohn. Als langjähriger Lehrer weiß ich natürlich pädagogisch gesehen, ist das natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Was macht der Vater falsch? Morgen kommt auch der Ältere und will sich ausbezahlen lassen oder nach kurzer Zeit will der Jüngere erneut weg. Nach dem Motto, mein Papi ist ja ein Weichei, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Pädagogik hin, Pädagogik her, die Liebe ist offenbar viel stärker. Der Vater findet zu einem Gestus, der seine Liebe ausdrückt, er nimmt seinen Sohn in die Arme und küsst ihn. Das ist ein ziemlich starker Gestus, der seine, wie man ihn bei der Inszenierung eines Theaterstücks, es gab ja einige solcher Theaterfassungen des verlorenen Sohns seit dem 16. Jahrhundert, könnte man kaum plastischer ausdrücken. Und was passiert dann? Der Sohn will seinem Vater sagen, was er vorhatte zu sagen, aber dazu kommt er gar nicht oder das geht unter inmitten der großen Freude. In der Übersetzung habe ich das so deutlich gemacht, dass der Vater den Sohn gar nicht ausreden lässt. Stattdessen lässt er auf der Stelle ein neues Gewand holen, ihm den Ring anstecken und neue Schuhe anziehen. Der Ring ist hier kein bloßes Schmuckstück, sondern er ist sehr wahrscheinlich ein Siegelring, der den jüngeren Sohn wieder in seine vollen Rechte einsetzt, wie wenn der erneut die Prokura hätte. Der Vater begründet sein Handeln ausdrücklich vor seinen Sklaven und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er ging verloren und wurde wiedergefunden. Genau dieser Vers ist sehr wichtig, weil er am Schluss des Gleichnisses noch einmal wortwörtlich wiederholt wird. Ich werde ihn später daher noch einmal genauer betrachten. An dieser Stelle des Gleichnisses ist ein gewisses Happy End, wie ja schon meine Vorrednerin treffend gesagt hat. erreicht. Der Vater hat seinen geliebten Sohn wieder, der wird nicht mehr verhungern und das Ganze wird durch eine große Party gefeiert. Die Freude des Vaters ist ja so groß, dass er ein ordentliches Festessen anordnet mit dem Mastkalb. Alle auf diesem Gutshof sollen sich mit ihm freuen, entweder Blackout oder allmähliches Leisewerden der Partygeräusche und schwenkt der Kamera aus der Halbnaheinstellung in die Totale, ich habe mal gefilmt, würde ein Filmregisseur hier wohl anordnen. Aber so endet die Geschichte, das Gleichnis nicht. Es gibt ja noch den älteren Sohn, der auf dem Felde war und nichts von alledem mitbekommen hat. Als der nach getaner Arbeit zu Hause erscheint, hört er die Musik der Feier und fragt an, was da los sei. Der Arbeiter, den der ältere Sohn gefragt hat, erzählt ihm, was geschehen ist, und zwar ganz sachlich, ohne ihn aufzusetzen. Dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt und euer Vater veranstaltet nun aus Freude, ihn wiederzuhaben, ein großes Festmahl. Da wird der ältere Sohn wütend. Das kann ich als jemand, für den die Gleichbehandlung einer der höchsten Werte ist und der Sätze hasst wie Some are more equal, alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleicher, und das geschieht ja nicht zu Unrecht. Viele unter Ihnen, auch ich, würden darüber sehr wütend werden. Ich habe so etwas einmal bei einer Gruppenfreizeit in Südtirol erlebt, als ich als Jugendlicher dabei war. Wir waren abends noch länger zusammen. Immer wieder wurde eine Schallplatte, CDs gab es ja damals noch nicht, aufgelegt mit dem ohrwurmartigen Song In the Summertime. Plötzlich fiel ein Jugendlicher mitten in unserem Gruppenraum um, weil er betrunken, ja vollkommen besoffen war und kotzte vor in hohem Bogen. Überall lag das Erbrochene, es war sehr ekelhaft. Der Betrunkene, ein Gilbert mit Vornamen, wurde anschließend ins Bett gebracht und wir, als wir später noch zusammensaßen, nachdem zwar das Erbrochene weggemacht worden war, von unserem Mädchen natürlich, aber der Gestank ja, immer noch da war, wir alle waren empört und erwarteten von unserem Gruppenleiter ein entschiedenes Machtwort. Stattdessen sagte der aber nur zu uns, der Gilbert hat, als ich ihn zu Bett brachte, etwas gesagt, was mich tief beeindruckt hat. Er hat gesagt, ich bin ein Scheißkerl. Damit wiegelte unser Gruppenleiter von vornherein alles an Stimmung gegen diesen Gilbert ab. Später habe ich von meinem Bett aus noch gehört, dass der Gilbert, der genau ein Stockwerk über mir lag, wieder ganz guter Laune war und sogar noch gelacht hat. Das hat einiges von dem, was unser Gruppenlehrer zu uns gesagt hatte, wieder entkräftet. Wer Gleichheit für einen hohen Wert hält wie ich, der wird sich zusammen mit dem älteren Sohn in solchen Situationen aufregen. Man muss sich das auch einmal als Lehrer vorstellen. Bei einer Klassenfahrt, wo ja Alkohol streng verboten ist, würde so etwas dazu führen, dass der oder die entsprechende Jugendliche vorzeitig nach Hause fahren müsste. Oder abgeholt, wenn sie jünger sind. Der Vater geht aber zu dem älteren Sohn sogar selbst hinaus. Das ist auch kein ganz einfaches Verhalten. Er hätte ja auch sagen können, dass man ihn reinholen solle, wie das manchmal auch Schulleiter tun. Man findet dann einen Zettel im Fach, bitte um sofortige Rücksprache. Und das Gespräch ist dann meist nichts Erfreuliches. Aber der Vater geht selbst vor die Tür und versucht, den älteren Sohn zu überzeugen, dass er sich doch auch freuen und hereinkommen soll. Der Sohn äußert seine Empörung. Der Vater lässt ihn zunächst seine Empörung äußern und redet dann begütigend auf den älteren Sohn ein. Sein Hauptargument ist dabei der letzte Satz, den er schon einmal gesagt hatte. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ging verloren und wurde wiedergefunden. Freue dich doch mit mir. Keine Angst, der nächste Teil ist kürzer. Ist auch nicht so wie bei meinem Konfirmator, der dann, wenn er den letzten Punkt begann, sagte, es geht ganz schnell und es dauerte dann doch noch 10 Minuten. Ja, der letzte Satz, dieser, mein Sohn, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ging verloren und wurde wiedergefunden. Was heißt dieser Satz in Vers 24, der als letzter Satz in Vers 32 wiederholt wird und sicherlich ein Schlüsselsatz, ja wohl der wichtigste Vers im ganzen Gleichnis ist? Ist er nicht eher eine maßlose Übertreibung. Ist das nicht nur hohle Rhetorik? Gewiss, es ging dem jüngeren Sohn schlecht, er wäre wirklich beinahe verhungert und musste noch dazu mit unreinen Tieren auf engem Raum zusammenleben. Aber der jüngere Sohn, war er denn wirklich tot? Doch, er war es. Aber natürlich nicht im Sinne eines aus dem Leben geschiedenseins und eines Exitus, jedoch in einem übertragenen Sinne war der verlorene Sohn durchaus tot. Er hatte keine sozialen Beziehungen und Bindungen mehr. Er lebte ganz allein für sich beim Hüten der Schweine. Keiner wollte etwas mehr mit ihm zu tun haben, dem verarmten Ausländer. Die Theologin Dorothee Sölle hat einmal auf einem Kirchentag 1973 in Düsseldorf einen Vortrag gehalten. Dieser Vortrag hatte den Titel »Der Tod am Brot allein«. Der Titel sollte ausdrücken, man kann alles zum Leben Notwendige haben und doch todunglücklich sein und in einer tiefen Depression stecken. Und dann scheint man nicht mehr wirklich zu leben, obwohl man Brot und damit alles zum Leben Notwendige hat, kann man in Wirklichkeit tot sein. Der Tod am Brot allein, schreibt Sölle, das ist der Tod in der menschlichen Abgestumpftheit. Diese Abgestumpftheit tritt immer dann auf, wenn das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott zerstört zu sein scheint. Ich zitiere im Folgenden viele der Gedanken von Dorothee Söll im Wortlaut, weil ich sie für sehr überzeugend halte. Vom Brot allein könnten wir wohl funktionieren, aber im Grunde doch nur als mechanische Maschinen. Wir atmen noch, konsumieren weiter, wir scheiden aus, wir erledigen, wir produzieren, wir reden noch vor uns hin, und leben doch nicht. Der Tod von Brot allein bedeutet ein sinnloses Leben ohne Inhalt, wo man nur überlebt. Wer vom Brot allein tot ist, erlebt nicht die Freude an anderen Menschen, sieht die anderen Menschen nicht als Reichtum und Herausforderung, sondern als Bedrohung und als Konkurrenz. Und so sagt Dorothee Sölle, es ist dieser Tod, von dem auch die Bibel spricht, dieser Tod, der ein sinnloses und leeres Leben bedeutet. Mein Nachbar, ein älterer, kinderloser Herr, der seine Frau vor einigen Wochen verloren hat, sagt Dorothee Sölle weiter, rief mich heraus, um mir zu zeigen, dass die Kinder ihre Fahrräder an sein frisch verputztes Haus gelehnt haben. Sehen Sie den Kratzer, sagte er, sehen Sie nur, wo das Eigentum das Einzige ist, was wir noch haben. Der Mensch stirbt am Brot allein. Mein Nachbar hat gearbeitet für das Haus, er bewohnte es, er vermietete es, er renovierte es, er beschützte es. Das Eigentum war doch das Einzige, was wir haben. Und ich sah und hörte, dass er tot war. Der furchtbare Tod, kein Verhältnis zu haben und in keine Beziehung mehr zu stehen. Dieser Tod am Brot allein ist der Tod der Beziehungslosigkeit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er stirbt sogar am Brot allein, einen allgegenwärtigen, schrecklichen Tod, den Tod am Brot allein, den Tod der Verstümmelung, den Tod des Erstickens, den Tod aller Beziehungen. Den Tod, bei dem wir noch eine Weile weiter vegetieren können, weil die Maschine noch läuft, den furchtbaren Tod der Beziehungslosigkeit. Wir atmen noch, konsumieren weiter, wir scheiden aus, wir erledigen, wir produzieren, wir reden noch vor uns hin und leben doch nicht. Das ist eine Art Tod, das ist die Hölle. Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Das ist der Brot am Tod allein. Allein sein und dann allein gelassen werden wollen. Keine Freunde haben und dann den Menschen misstrauen und sie verachten. Die anderen vergessen und dann vergessen werden. Für niemanden da sein und von niemandem gebraucht werden. Und niemanden Angst haben und nicht wollen, dass einer sich Sorgen um einen macht. Nicht mehr lachen. Und nicht mehr angelacht werden und nicht mehr weinen und nicht mehr beweint werden. Der schreckliche Tod am Brot allein. Das ist der Tod, von dem die Bibel spricht und vor dem sie Angst hat und vor dem sie Angst macht. Nicht der Exitus, an den wir meist denken, sondern der Tod, den ein sinnloses und leeres Leben bedeutet. Der Tod im Beziehungslossein, in der Angst, in der Sprachlosigkeit, in der Verlassenheit. Unter den Toten muss ich wohnen, so klagt der Verlassene im Psalm. Er sieht sich selber als tot an, in die Grube gelegt, im Finsteren wohnt, im Unglück ohne Freunde. Schon zähle ich zu denen, die zur Grube fahren. Ich bin geworden wie einer, der keine Kraft mehr hat. Unter den Toten muss ich wohnen, Erschlagenen gleich, die im Grabe liegen, deren du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hilfe geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in Finsternisse, in Meerestiefen. Meine Freunde hast du mir entfremdet, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin gefangen und kann nicht mehr heraus, mein Auge verschmachtet vor Elend. Der Schmerz macht uns einsam, tötet uns ab, zerstört die Kommunikation, von der wir leben. Wie der Psalmist die Schmerzen, die Krankheit, die Niederlage erfuhr, so erleben wir den Tod am Brot allein. Der verlorene Sohn lebt allein in der Fremde. Er hütet die Schafe eines anderen, er arbeitet für einen Hungerlohn. Er lebt fürs Brot allein und er lebt vom Brot allein. Darum sagt sein Vater von ihm, er war tot. Er lebte ohne Beziehungen, er konnte mit niemandem sprechen, seine Arbeitskraft wurde benutzt und sie vegetierte er dahin ohne alle Hoffnung auf eine Veränderung seines Zustandes. Das ist kein Leben, sagt die Bibel. Das kann man nicht Leben nennen, diesen Zustand des Weiterfunktionierens. Der verlorene Sohn atmet und arbeitet noch, aber Leben kann man das nicht nennen, diese Existenz bei den Schweinen. Leben wäre etwas anderes. Dies hier ist Todsein mitten im Leben. So urteilt der Vater in der Geschichte, so urteilt Jesus, so wollen wir auch urteilen lernen. Survivre ne pas vivre. Überleben ist nicht Leben. Wir haben von zwei Arten von Tod gesprochen. Der eine Tod ist der sinnlose Tod des verlorenen Sohnes bei den Schweinen. Jesus spricht von diesem Tod immer in der Form der Vergangenheit. Er war tot, aber er ist lebendig geworden. Jesus spricht transzendierend über diesen Tod. Solche Geschichten können wir auch über uns erzählen. Haben wir nicht Auferstandene vor unseren Augen, Menschen, die den Tod, seine Angst, seine Begrenzung, seine Verkümmerung auf sich selber hinter sich haben? Dieser war tot, aber er ist lebendig geworden. Vater und Sohn sind aufeinander zugegangen. Das Land der Toten, des Alleinseins ist verlassen worden. Im Gleichnis haben wir psychologisch gesehen drei Beziehungskonflikte. Der erste Konflikt besteht darin, dass der jüngere Sohn von seinem Vater und von der Geborgenheit seines Elternhauses genug hat, nichts mehr wissen will und einfach von zu Hause weg will. Der zweite Konflikt besteht darin, dass der ältere Sohn auf seinen jüngeren Sohn eifersüchtig ist und sich ihm gegenüber als zu kurz gekommen und ungerecht behandelt fühlt. Und der dritte Konflikt liegt in der Person des Vaters, der es beiden Söhnen recht machen will, aber das vielleicht nicht ganz schafft. Wir wissen ja nicht, ob bei dem älteren Sohn etwas erreicht wird, denn das Gleichnis hat einen offenen Schluss. Der redaktionelle Rahmen von Kapitel 15 mit den beiden vorausgehenden kurzen Gleichnissen spricht eher gegen ein erfolgreiches Ende. Ein solches Todsein im übertragenen Sinne von gestörten Sozialbeziehungen, wie es Dorothee Sölle beschrieben hatte, trifft auf alle drei Personen zu, nicht nur auf den jüngeren Sohn, wie wir vorhin schon gehört hatten. Tot sind nämlich alle drei Personen, der jüngere Sohn, der ältere Sohn, ja sogar der Vater. Der jüngere Sohn stirbt an seinem Lebenshunger und lebt schließlich wie die Schweine, ja noch schlimmer als diese Tiere, weil er im Gegensatz zu ihnen nichts zu essen hat. Eigentlich wollte er ja genau das Gegenteil. Er wollte von zu Hause weg, weil er es satt hatte, weil er mehr und Neues erleben wollte, viel mehr erleben wollte. Und zuletzt erreicht er genau das Gegenteil. Wer sein Leben hat, wer sich an sein Leben klammert, übersetzt die Übersetzung Hoffnung für alle, der wird es verlieren. So heißt es in Matthäus 10, Vers 39. Tot war und blieb auch der ältere Sohn. Diesen Sohn hat sein Vater niemals nicht einmal ein Ziegenböckchen geschenkt. Der Vater weigerte dem gehorsamen und anständigen Sohn das Allernotwendigste zu leben. Das Gratuité, das also, was theologisch Gnade heißt. Gratuitus heißt bei uns so viel wie gratis, umsonst. In diesem Wort steckt aber eigentlich das Wort gratia, das Gnade bedeutet. Und tot war psychologisch gesehen auch der Vater. Zuerst hatte er zwei Söhne, von denen der eine vor ihm das Weite suchen musste und der andere ihn als seinen Vater nicht mehr anerkennen konnte. Zu guter Letzt verlor er den ersten, weil er den zweiten anerkannte. So blieb er schließlich mit seiner Freude am Gefundenen allein in einem Haus, in dem ansonsten alles nach seinen Anweisungen ablief. Nur diese Anweisung, sich zu freuen, funktionierte offenbar nicht. Das eine Gleichnis vom dreifachen Verlieren und Finden zeigt nach dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf dem Höhepunkt des Konfliktes Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie Gottes Reich kommt und der Weg vom Tod zum Leben von Jesus eröffnet wird. Nicht die Gerechten zu berufen bin ich gekommen, sondern die Sünder, Lukas 5, Vers 32. Einerseits stößt die Freude am verlorenen Schaf und an der wiedergefundenen Drachme die Gerechten vor den Kopf, die das Heil durch den Ausschluss der Ungerechten zu sichern suchen. Andererseits unterläuft die Bewegung vom Todsein zum Leben die gesetzliche Bestimmung von Sünde, indem sie den Weg zur Überwindung der Angst zwischen Vater und Sohn zu verstehen und zu gehen lernt. Das für alle vorbereitete Festmahl zentrale Symbol, für das die Abgrenzung der Familien, der religiösen Gruppen und das moralische Schranken durchbrechende Heil nach Lukas, gibt Jesu eigener Hoffnung, ja seiner Verheißung einen beredten Ausdruck. Lukas 22, Vers 30, an meinem Tisch werdet ihr in meinem Reich essen und trinken. In solcher Menschlichkeit offenbart Jesus, wie das Verlorene von Gott gefunden wird. Das Gleichnis zeigt so, ohne Angst eines Versagens in den menschlichen Beziehungen dürfen wir transparent, durchscheinend werden für die Liebe, die Gott ist. Das Gleichnis stellt Wege und Umwege vor. Diese Wege und Umwege zeigen, wir leben in gegenseitiger Anerkennung und leben gleichzeitig in konflikthaften Verhältnissen von Familie, von Gesellschaft, von Religion und Kirche. Die menschlichen Beziehungen, die in dem Gleichnis zum Ausdruck kommen, sind hier diejenigen von zwei Söhnen untereinander. Wir dürfen heute auch sagen, von Sohn und Tochter oder von zwei Töchtern. Und sie sind diejenigen jedes Sohnes, jeder Tochter zum Vater und können auch als Symbole, als Erkennungszeichen verstanden werden. Diese Symbole zeigen elementare Gefühle, den Aufbruch, die Suche nach mehr Leben, das Verspüren eines Mangels, das Zu-sich-Kommen, das Anerkennen von Schuld und schließlich das Sich-Freuen und das Bemühen, auch andere an dieser Freude teilhaben zu lassen. In der Begegnung von Sohn und Vater und in der Begegnung zweier Brüder wird die Möglichkeit eröffnet für eine Grundbeziehung, die nach dem, was Jesus von Gott selbst verkündete und was er immer wieder stiften wollte, die Beziehung einer ganz starken, vorbehaltlosen und unendlichen Liebe, wie sie nur von Gott ausgehen kann. Wie hatte der Kirchenvater Aurelius Augustinus am Anfang seiner Confessiones gesagt, seiner Bekenntnisse über ein zunächst verfehltes Leben, bis Augustin über die Wege und Umwege von insgesamt drei Bekehrungen zum christlichen Glauben fand. Nach einem abschweifenden Leben wurde Augustin ja erstens zur Philosophie bekehrt, zweitens zur Philosophie des Neuplatonismus und erst drittens zum Christentum. Und dann wurde er einer der ganz großen Theologen des Christentums, ganz am Anfang der Confessiones, seiner Bekenntnisse, schreibt Augustin, in quietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Diesen berühmten Satz Augustins kann man sich auch als eine Zusammenfassung dieses großartigen Gleichnisses vom verlorenen Sohn verstehen, das Jesus erzählt hat. Amen.